Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikaus und mein Gesprächspartner ist diesmal Rick Reinking. Ja, was soll man zu ihm noch sagen? Er ist sicherlich einer der bekanntesten deutschen Kunstsammler von internationalem Format. Das kann man ja auch überall nachlesen. Als Teenager schon hat er sein erstes Werk gekauft, eine Zeichnung von Horst Jansen, und sich seitdem eine bedeutende Kunstsammlung aufgebaut, die er immer wieder in großen Schauen, in Museen und anderen Institutionen gezeigt hat. Wir beide kennen uns, seitdem wir mal vor vielen, vielen Jahren gemeinsam in die Jury eines Kunstpreises eingeladen wurden. Wir stellten das sogenannte Expertenteam für den Bereich Street Art oder Urban Art. Ich weiß nicht mehr so genau, wie sie das damals genannt haben. Auf jeden Fall waren wir die Freaks, die sich mit Graffiti und so angeblich richtig gut auskannten. Damals war es allerdings auch noch nicht so normal, dass ich einen Kunstpreis damit überhaupt auseinandersetzen wollte. Und irgendwie kannten wir uns ja doch auch ganz gut damit aus. Durch unsere Beschäftigung mit dem Thema seit den späten 80ern, frühen 90ern. Rick rief mich damals an und schlug vor, sich doch gemeinsam an die Auswahl zu setzen. Was dann den Beginn einer Freundschaft mit eher seltenen Treffen, aber langen Gesprächen bedeutete. Immer über die Kunst, klar. Denn Rick Reinking weiß einfach nicht nur unglaublich viel, sondern hat auch eine sehr starke Haltung. Haltung, ja, das ist sowas, darüber reden wir in diesem Podcast. Über einen übersättigten Markt und die Unterschiede zwischen Künstlern und Produzenten auch. Oder warum ein Bild ruhig auch gerne Jahre in einer Galerie verbringen darf, bevor es einen Käufer findet, ohne dadurch an Bedeutung zu verlieren oder als Misserfolg zu gelten. Überhaupt, der monetäre Erfolgsdruck, warum der nicht wirklich was mit Kunst zu tun hat und wie wichtig es heutzutage doch ist, in einer von Algorithmen bestimmten kulturellen Erlebniswelt noch echte, reale Orte zu schaffen. Wir reden wie immer beim Helium Talk eine gute Stunde, könnten aber auch jetzt noch da sitzen. Und ganz am Rande sprechen wir immer wieder auch ein kleines bisschen über Ricks Mammutprojekt der letzten Jahre, das 2019 hoffentlich öffentlich wird, bis dahin aber noch, und darum bat er mich, ein kleines bisschen auch geheim bleiben darf.
Helium Talk. Helium Talk.
Du hast aber auch länger keine Ausstellung mehr gemacht, ne?
So ja, ich bin ja auch schon eine Weile an dem Projekt dran. Das war ja
alles in allem 3 Jahre Vorbereitung. Man sieht das nicht, aber ich habe ja auch nicht immer drüber gesprochen, aber das war schon im Vorfeld massive Arbeit und Vorbereitung und dann seit letztes Jahr, wie gesagt, nehme ich das sowieso komplett ein.
Ja.
Aber ich denke, dass wir zum nächsten Jahr dann auch machen.
Aber das ist ja deine, das war ja so, wenn ich die letzten Jahre, wenn wir uns immer so getroffen haben, da war das ja auch immer so ein bisschen dein großes Thema, ein Ort,
für
die Sammlung zu finden.
Ne? Und das war schon echt anstrengend. Aber dann irgendwann war er da. Und jetzt ist es der beste Ort, den es gibt. Es geht nicht besser. Mhm. Es geht nicht besser. Es ist perfekt. Das ist, ja.
Gut, das Thema, was wir noch aussparen, oder?
Genau. Ja.
Aber da kommen wir ja gleich zu dem Punkt, du bist tatsächlich ein Sammler von Kunst seit vielen Jahren. Woraus besteht deine Sammlung?
Das ist eine gute Frage. Angefangen hat es ja damals mit Horst Jansen. Ich muss ihn noch mal bemühen, aber es war tatsächlich der Anfang.
Ja.
Mit 16. Und und dann kam irgendwie so ein bisschen das deutsche Informell, Fluxus, Nouvelisme, Konzeptkunst, Minimal, so all das, was einen so interessiert. Und dann sortiert sich das und parallel dazu, zu dem, was man so kunstgeschichtlich für sich entdeckt hat, kam natürlich das, was man gelebt hat. Und das war überwiegend so dieser Urban-Art-Kontext, den man damals so in der Museumslandschaft noch nicht gesehen hat. Und tatsächlich haben wir irgendwann angefangen, das zusammen zu zeigen. Ich glaube, um 2004, 2005 und um die Zeit herum ist das gewesen.
Wo hattest du deine ersten Berührungspunkte damit? Ich meine 2001, glaube ich, hatten wir in Hamburg die erste wichtige Ausstellung.
Genau. Ja, die habe ich natürlich gesehen. Meine ersten Berührungspunkte waren, glaube ich, wesentlich früher. Das muss irgendwann in den 90ern gewesen sein, ganz sicher. Anfang der 90er waren, glaube ich, so die ersten Berührungspunkte. Und Mitte, Ende der 90er waren die ein bisschen intensiviert. Und dann tatsächlich 2001, 2002 hier in Hamburg, 2000, 2002 in der Zeit. Und dann hat sich das verselbstständigt, genau.
Mal konkret, war das hier schon für dich, waren das in Deutschland die Kontakte oder bist du da, weil ich meine, also Graffiti und so kennen wir beide schon sehr lange, schon viel länger, als Leute da tatsächlich aktiv auch drüber reden oder was man machen oder denken, dass man damit Geld verdienen kann.
Bevor Street Art hieß.
Genau. Und Das heißt, du bist über Künstler gestolpert, durch deine Sammlung oder?
Genau, also tatsächlich über Künstler, die man kennengelernt hat, mit denen man sich angefreundet hat, und dann hat es sich verselbstständigt, und am Anfang hatte ich das noch voneinander getrennt gesehen. Also die ersten Ausstellungen waren tatsächlich noch Sammlung, und dann aber auch die ersten Ausstellungen in dem Bereich der klassischen Urban Art getrennt, und irgendwann habe ich es dann, glaube ich, 2005 dann zusammengezeigt. Und da gab es am Anfang ganz viel Kritik, auch seitens der klassischen High-Art-bildenden Künstler, die das nicht verstehen, warum man das integriert. Und das war aber ganz schön zu sehen bei den Aufbauarbeiten, dass auch die klassischen Künstler gesagt haben, Mensch, schau doch mal, die machen ja genauso tolle Sachen wie wir, und die haben ja dieselbe Form von Herzblut und dieselbe Form der Begeisterung, und ja, natürlich ist es auch Kunst. Aber es ist ganz lustig. Es war wirklich die Zeit, wo das für viele noch nicht selbstverständlich war, dass das dieselbe Leidenschaft sein kann und eine ähnliche Motivation.
Also mal ein paar Namen. Dime war damals schon dabei.
Ja.
So,
ja.
Brad Downey hast du auch schon relativ früh, glaube ich, gezeigt.
Genau. Mark Jenkins.
Ja, Mark Jenkins, genau.
Vice, Herbert Baglione, Osgemeas.
Die großen Osgemeas.
Tilt, ja. Miss Van, ja.
Ja, das stimmt.
Zeus.
Aber das war ja dann tatsächlich auch in einer extrem frühen Zeit, wo tatsächlich die Akzeptanz im etablierten Kunstmarkt überhaupt nicht.
Nein, gar nicht. Das überhaupt nicht. Das war keine Kunst. Ja. So. Und das fand auf dem Kunstmarkt auch nicht statt. Und das wollte auch keiner da sehen. Das hat man auch sehr deutlich zu spüren bekommen. Aber das hat sich ja inzwischen erledigt. Jetzt sagt jeder, hey, 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 okay.
Ja, klar. Aber du hast damals ja auch, also das ist ja auch eine Art Pionierarbeit, aber schon auf sehr hohem Niveau. Du hast ja auch diese Ausstellung gemacht, gleich immer Kataloge dazu. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich wüsste, was deine erste war. Ich glaube, die erste, die...
Das weiß ich selber nicht. Ich muss überlegen. Das ist eine gute Frage. Ja, tatsächlich war es aber immer wichtig dazu, Kataloge zu produzieren und auch verhältnismäßig hochwertige, weil man irgendwie den Anspruch hat, dass es dann auch was Gutes wird. Und ja, und so hat man doch über die Jahre dann immer wieder geschaut, dass man in dem Bereich weiterarbeitet, das weiter vertieft. Und ja... Und dann irgendwann kam so eine Flut natürlich, und jetzt diskutieren wir, glaube ich, ganz, ganz viel unter diesem Begriff, wo ich mich persönlich frage, ob es da überhaupt reingehört. Aber das ist auch wieder eine andere Geschichte.
Unter dem Begriff Art, meinst du?
Genau, ja. Genau. Also wo einfach ein Markt kapiert hat, dass es funktioniert. Mhm. Und das Schöne war ja damals, dass das gar nicht so um das Verkaufen ging, sondern ums Machen. So, wenn man mit denen gesprochen hat, dann hieß es so, ich muss das einfach machen. Mhm. So, und das war nicht klar, dass ich das verkaufe. Natürlich hat es dann auch einen Preis gehabt, weil es war ja auch nett, wenn jemand dann tatsächlich das haben wollte, das gekauft hat. Und das war richtig wichtig und gut. Aber das war nicht der Motor. Und dann irgendwann mit dem Erfolg dieser ganzen Bewegung kam natürlich auch immer mehr Menschen da auf diesen Markt, die gesagt haben, hey, ich mache auch mal sowas, weil ich will jetzt schnell Geld verdienen. Mhm. Und dadurch hat sich natürlich so ein bisschen das Ganze gedreht. Und ich glaube, heute diskutieren wir auch viele Dinge, die nicht zwingend dorthin gehören. Einfach aus dem Grund, weil vielleicht das Ganze sehr schnell Erfolg hatte, aber die Kunstkritik und auch die Kunstgeschichte da gar nicht hinterherkam. Also man bewegt sich an so einer Speerspitze, und das läuft, und es wird auf einmal merkantil erfolgreich, und es werden mehr, die so etwas machen, das aussieht wie, und das verkauft sich auch, weil die Käufer dann häufig auch gar nicht genau wissen, was die Kriterien sind, und schon sieht das alles nach Bewegung und Erfolg aus, aber es ist verwässert natürlich auch.
Klar, das ist natürlich, also ich sehe das ja ähnlich, das ist ja auch ein recht übersättigtes Feld inzwischen.
Ja,
inzwischen. Also wenn ich überlege, dass ich 2000, Anfangs der Galerie, habe ich öfter mal Freunde bei mir in die Räume reingeholt, die dann den Schreibtisch besetzt haben für eine Zeit, damit ich dann nicht mal alleine saß und bei Leuten Schreibtisch gesprochen, dann saß auch ein Freund von mir, auch Berater, auch
ist eigentlich sein Job, zu erkennen, was da in Zukunft passiert. Und er hat es jetzt angesagt, ich finde es so geil, hier zu sein, aber mal ganz ehrlich, also diesen, wie heißt der, Boris Hoppeck mit diesen Bildern, die jetzt bei dir an der Wand für 50 und für 150 Euro, da wirst du auch nie Geld mit verdienen.
So, ne? Sehr schön,
ja. So, und das war aber ja auch tatsächlich nicht die Motivation. Es war tatsächlich die Motivation, das mal zu zeigen und mal vielleicht auch so einen Gegentrend zu setzen zu dem. Jetzt kommst du ja durch, sag mal, durch deine ursprüngliche Sammelleidenschaft ja schon aus einem Markt, wo man dich halt auch, oder aus einem Bereich des Kunst, wo man dich ja auch kennt und respektiert. Du bist auf großen Auktionen und Messen und so unterwegs, deine Sammlung hat ja nicht nur heute dadurch, dass der ein oder andere Künstler, den du in diesem Urban Art und Graffiti-Bereich gesammelt hast, zur Welt rumgekommen ist, hat sie ja damals auch schon eine Bedeutung. Du hast ja auch sehr klassisch, ich kann mich dran erinnern, ich war mal bei dir im Sommer und dann hast du in deinem damaligen Lager schnell versucht, einen kühlen Ort für den Boys zu finden.
So. Stimmt, also, ja.
Weil es auf einmal so unglaublich heiß wurde, ne? Und der ja vergänglich ist.
Ja, richtig.
Ja.
Das stimmt, genau, ja.
Hast du da Gegenwind für bekommen oder war das gleich so super, der Rick hat den richtigen Riecher? Oder weil ich meine, da gehen natürlich Leute auch nach, was du sammelst, guckt man vielleicht auch drauf und dann will man das vielleicht auch sammeln.
Ja, ich glaube, ich kann ja immer nur das machen, wovon ich überzeugt bin und mich für diese Position auch so stark machen, wie es mir möglich ist, eben aus tiefster Überzeugung und ob da welche hinschielen oder nicht, das beschäftigt mich ja nicht, das bekomme ich ja so gar nicht mit. Das heißt doch, ich bekomme es natürlich mit. meistens führt das dazu, dass dann die Arbeiten, die man eigentlich sammelt, irgendwie immer teurer werden und man wundert sich, woran das eigentlich liegt. Und dann liegt es natürlich daran, dass andere das bei einem gesehen haben, das auch haben wollen. Und man schafft irgendwie so seine eigene Konkurrenz. Das ist ein bisschen doof. Das ist ja der Nebeneffekt. Aber es ist ja irgendwie auch ganz schön, weil im Endeffekt geht es ja darum, dass auch die Künstler weitermachen können. Und dazu gehören natürlich auch einfach Verkäufe.
Ja, das ist ja eigentlich schon mal ein ganz guter Ansatz, dass man sammelt, damit die Künstler weitermachen können. Was ist denn so deine, also am Anfang sicherlich nicht, aber im Laufe der Zeit so deine Motivation geworden, dieses Sammeln so auszubauen, das ist, das ist hundertprozentig dein Job heute.
Ja, also tatsächlich Sammler sein kann ja kein Job sein, leider. Und irgendwie ist es dann aber auch dadurch, dass man sich in dem Moment des Erwerbs immer auf einem Markt bewegt und diese Transaktion ja auch immer, wie das mit allen Energien ist, die man in eine Richtung schickt, auch wieder andere Reaktionen auslöst. Insofern ist das der Lauf der Dinge. Also ich sehe immer, man kann zwei Dinge machen. Man kann sich irgendwie für oder gegen die Kunst entscheiden und da habe ich mich dafür entschieden und man kann einfach machen oder im Sessel sitzen und über andere schimpfen. Und da habe ich mich fürs Machen entschieden. Ja. Und das sind eigentlich die beiden Entscheidungen, die ich für mich in meinem Leben gefällt habe. Und ansonsten gucke ich nach vorne und gucke auf die nächsten Projekte, weniger auf das, was war. Natürlich achte ich auch darauf, dass das alles miteinander zu tun hat und auch sinnvoll ist, aber ich freue mich tatsächlich an den neuen Impulsen, an den neuen Ansätzen.
Ist denn, also wenn du bist ja, wie gesagt, die Ursprungsgeschichte mit Horst Janssen war ja so, dass du da deine Leidenschaft für die Kunst entdeckt hast und dann gesammelt hast. Was wäre denn, wenn dir das nicht passiert wäre? War Kunst ohnehin das, wo du hingehen wolltest?
Nein. Oder? Nein, ich überlege gerade. Nein, stimmt auch nicht. Also
nein, weil du hast ja gesagt, das ist kein Beruf, man kann das nicht lernen, man kann ja nicht in der Schule sitzen und sagen, ich werde Sammler.
Nee, richtig. Das habe ich tatsächlich auch, es hat ganz lange gedauert, bis ich das überhaupt kapiert habe. Am Anfang habe ich einfach Arbeiten, die mich überzeugt haben oder die mich begeistert haben, erworben, beziehungsweise manchmal auch die Produktion finanziert, soweit es in meinem Rahmen möglich war. Und das hat sich irgendwann professionalisiert. Das heißt, irgendwann hat man das weiter ausgebaut. Im Endeffekt mache ich heute schon immer noch dasselbe. Also Arbeiten, die mich überzeugen, erwerben oder eben auch Produktionen von Ideen umsetzen. Eigentlich nur eben ein bisschen komplexer. Ja.
Also damit ermöglichst du ja auch Künstlern eine Karriere, sag ich mal.
Na, ich helfe, also ich versuche nach meinen Möglichkeiten zu helfen. So, ich kann ja nicht zaubern und ich kann auch nicht, das ist immer der Aspekt, ich bin ja auch nur ein Mensch. Mhm. So. Aber ich bin ein Mensch, der bereit ist, wirklich 100% in eine Position zu stecken und auch wenn es mich wirklich überzeugt, dann auch dafür zu kämpfen wie ein Löwe. Ja, das auf jeden Fall. Ja, und dennoch ist es völlig klar, dass ich alleine nicht irgendwie x Künstler unterhalten kann. Das heißt, ich muss auch immer abwägen und gucken, was ich tatsächlich kann. Und mit Sicherheit gibt es viele Dinge, die ich gerne realisieren würde, die einfach nicht gehen oder noch nicht gehen. Aber dann muss man einfach gucken. Und es gibt Künstler, die mögen diese Energie und die sagen, komm, lass uns was gemeinsam machen. Und dann macht das auch wahnsinnig Spaß. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, also das machen. Also ich bin immer offen für alle Vorschläge und Überlegungen und ich weiß aber auch ziemlich genau, was ich möchte und was ich nicht möchte. Aber das ist ja auch mein gutes Recht.
Ja, kommen da immer neue Künstler bei dir dazu oder hast du so einen festen Kern von Künstlern, die du über die Jahre sammelst?
Also ich glaube, es kommen natürlich immer Künstler dazu, weil ja auch immer wieder neue Künstler geboren werden. Insofern entwickelt es sich auch natürlich nach vorn. Aber ich habe auch gelernt, dass es schön ist, einzelne Positionen zu vertiefen. Das heißt, so experimentell bewegt man sich nach vorn und im selben Moment schaut man, dass man Schwerpunkte setzt. Und so, finde ich, macht eine Sammlung auch Sinn. Man darf ja nicht mehr vergessen, die Kunst ist ja nun wirklich uferlos. Und man wird nie alle Kunst besitzen können oder wollen. Das wäre nämlich nur, das wäre zum Verzweifeln dumm. Aber man kann für sich aussuchen und in dem Bereich gestalten. Und da muss man sich einfach fragen, was mache ich hier eigentlich? Und wo will ich denn damit eigentlich hin? Und ich glaube, heute sind einfach auch viele auf diesem Markt unterwegs, die sich diese Frage gar nicht stellen, sondern die völlig unbefangen damit umgehen, was auf der einen Seite auch schön ist, aber auf der anderen Seite erwirbt man ja mit einem Werk nicht nur eine Leinwand oder eine Skulptur, sondern eben auch ein Stück weit Verantwortung. Und dann finde ich es wichtig, dass man da entsprechend mit dem Werk auch umgeht. Aber auch das wieder. Es ist, jeder Käufer ist frei und wenn er das erwirbt, kann er es erwerben. Und wenn er meint, es morgen wieder weiterverkaufen zu müssen, ist das auch sein gutes Recht. Mhm. Aber es ist halt nicht schön.
Ist das rar, dass es so Menschen, also unter Sammlern, ich meine, du kennst ja wahrscheinlich viele, man trifft sich auch, man tauscht sich auch aus. Ist das verbreitet, dass man dieses Bewusstsein hat, da auch was zu tun für die Künstler? Oder?
Ich glaube, die meisten sehen etwas und wollen das haben. Punkt. Mhm. Und dann hört es auch auf, ehrlich gesagt. Und da gibt es verschiedene Motivationen. Da gibt es nämlich den Grund, gesellschaftlich etwas darstellen zu wollen, mit irgendeinem Freund mithalten zu wollen oder zu können. Da geht es um Macht, da geht es um Power, da geht es um Geld und sich selber mit der Kunst sockeln. Das ist so die eine Seite und dann gibt es aber auf der anderen Seite auch die Menschen, die Kunst brauchen, wie Essen und Trinken und Luft zum Atmen und die daran wachsen und dazu lernen wollen und sich selbst so als Plattform, als Basis sehen, um auch Dinge zu diskutieren und zu zeigen und die eine Freude am Dialog haben und am Zusammenbringen von Menschen und kreativen Ideen.
Das heißt, für dich war auch immer ein Bestandteil, wenn du sagst, Zusammenbringen von Menschen natürlich auch ein Bestandteil, dass die Leute Orte haben, wo sie hingehen können oder sehen können, was du sammelst. Nicht alle Sammler machen natürlich können ihre Sammlung öffentlich machen.
Ja, naja, also tatsächlich, man fängt an zu sammeln. Also man erwirbt ein Werk und dieses eine Werk ist dann ein Unikat, das hängt dann vielleicht im Wohnzimmer. Und dann kommt ein zweites. Dann hat man schon ein Paar, die können sich miteinander unterhalten, das kann man sich angucken, das ist ganz interessant. Und dann kommt das Dritte und ich finde, ab dem Dritten ist dann auch schon die Sammlung da. Und das motiviert ja auch. Das heißt, also ja, Sammler sein ist gar nicht so was Besonderes, sondern ist eigentlich schon gegeben in dem Moment, wo man merkt, dass es einem gut tut, sich mit verschiedener Kunst zu umgeben. Und dann hat man die Möglichkeiten,
aufzuhören. Oder man sammelt weiter, bis das Wohnzimmer voll ist. Und dann hat man wieder die Gelegenheit aufzuhören. Oder man sammelt weiter, bis die Wohnung oder das Haus voll ist. Und dann hat man die Gelegenheit aufzuhören. Oder man sammelt weiter, bis man in Lagern denken muss. Und dann.
Jetzt ist eine Diskussion, die ich oft führe mit Menschen, die gerne Kunst kaufen und gerne zu uns kommen und hier Kunst kaufen. Und dann, wo der Punkt kommt, wo sie sagen, wir wissen gar nicht mehr, wohin damit. Und also ich glaube, dass man immer einen Platz findet.
Natürlich.
Aber dass natürlich tatsächlich auch man sich mit dem Gedanken irgendwann anfreunden muss, so ein Bild gut eingepackt in einem trockenen Raum stehen zu haben für ein paar Jahre, ist auch nicht schlecht. Mhm. Ist auch nicht schlimm, kann auch mal ganz gut sein. Zumal wir natürlich hier in einem Segment arbeiten, wo es im Prinzip keinen Sekundärmarkt gibt. Mhm. So, das ist in deiner Sammlung was anderes. Da hast du ein paar Arbeiten, die bist du sofort los. Aber wir sind natürlich hier in so einem, ich sag mal, der größte Teil der Kunst spielt hier sicher ab in so einem Mittelsegment, wo wir alle Galerien auf den Messen nebeneinander stehen und sagen, ich habe hier, das ist der Hotshot aus Deutschland. Ja. Und dann stehen die neben dir und sagen, habe ich noch nie was von gehört. Und hätten sie vielleicht auch nie, wenn man sich nicht persönlich getroffen hätte, weil man den Überblick ja gar nicht mehr bekommen kann. Das finde ich eigentlich immer noch so, dass das immer auch so was sehr Sympathisches. Also ich bin ja tatsächlich an so einem Punkt, wo ich ab und zu mal mit Sammlern in Berührung komme, oder schon seit vielen, vielen Jahren auch in Berührung bin, die immer mal wieder was kaufen und auch mal wieder gucken, Mensch, was ist eigentlich aus dem Künstler geworden, die aber auch aufgehört haben, bei uns zu kaufen. Und dann haben wir aber natürlich einen Großteil von Leuten, die wir über die Jahre auch dahin gebracht haben, dass sie anfangen, Kunst zu sammeln tatsächlich. Mhm. Also das ist für mich immer sehr schön. Da ist ja dann irgendwann auch eine persönliche Komponente da. Man ist dann ja vielleicht auch mal da zu Hause oder kriegt vielleicht doch mal ein Foto geschickt, was eben nicht in sozialen Netzwerken stattfindet, weil die wenigsten von denen fotografieren ihre Wohnung und stellen die online. Und man sieht, wie das alles so zusammenkommt. So, also das
ja, da beschreibst du aber was ganz Schönes. Und das ist tatsächlich auch mein Hauptmotor, nämlich dieses menschliche sich begegnen, diese wachsenden Freundschaften, dieses Vertiefen. Das ist alles was Positives, ganz, ganz Tolles. Und das ist eigentlich oder sollte immer die Hauptmotivation sein. Also eine Neugierde auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Menschenliebe. So, und dann kann man in der Auseinandersetzung mit Kunst auch als Mensch wachsen und gewinnen. So, das ist das eigentlich, das Schöne, dass man Menschen zusammenbringt, sich Freundschaften entwickeln, daraus wieder neue Situationen sich ergeben und sich das Ganze verselbstständigt. Und dazu gehört aber natürlich auch, dass man das gemeinsam so möchte. Da sind wir wieder an dem Punkt. Also das eine ist so, ich will gar nicht sagen die hehre Kunst, so, aber das eine ist wirklich die Emotion und die Leidenschaft und das Interesse am Machen. Und das andere hat eben dann doch viel mit Sozialneid, Abgrenzung und so komischen anderen Aspekten zu tun, die mich gar nicht interessieren.
Ja, die sind ja auch nicht, also für das Sammeln an sich und für die Leidenschaft an Kunst sind sie auch nicht wichtig. Die kommen halt irgendwie dazu. Haben wir uns aber auch schon mal drüber unterhalten. Das ist nun mal einfach ein, also wenn wir es mal als Geschäft betrachten oder als, ja, sagen wir mal, als Geschäft sind es immer drei in der Regel sehr starke Persönlichkeiten, drei große Egos, die man unter einen Hut bringen muss. Das ist klar der Künstler, aber auch der Sammler und dazwischen der Galerist, und alle drei arbeiten in der Regel auf der Grundlage eines sehr großen Egos. Und wenn du, das habe ich hier Gott sei Dank natürlich nicht unbedingt auf dem Niveau, wenn du es dann schaffst, tatsächlich so Verbindungen zu machen mit Menschen über Jahre hinweg oder auch neu, hab dir erzählt, letzte Woche kommen zwei amerikanische Sammler hier rein aus San Francisco, sind total begeistert. Da kommt sofort eine persönliche Bindung, die nichts mit dem Wiederverkaufswert der Arbeiten zu tun hat oder damit, dass diese Arbeiten schon jemand anders hat oder von dem Künstler schon, sondern die haben ganz neu die Augen aufgemacht und was gesehen, was sie begeistert. Und das ist natürlich immer, genau. Und das ist natürlich immer so ein ganz schöner Aspekt. Aber klar, dieser ganze, das Haifischbecken kenne ich natürlich auch zu gut.
Ja, aber wie schön ist es, durch die Kunst ganz Auge zu werden. Das ist ja ein wertvoller Moment. Also wenn man realisiert, dass man, aber dazu gehört die Neugierde. So, aber wenn man realisiert, dass man im Betrachten oder in der Auseinandersetzung mit Kunst und dass man einfach wach bleibt und neugierig bleibt, das ist doch ganz toll. Dann spürt man sich lebendig. Das ist ja eigentlich was ganz Fantastisches. Mhm. Aber wie gesagt, du hast es gerade gesagt, da ist das Ego-Sammler, Ego-Künstler, Ego-Galerist. Wäre ja schön, wenn die es hinkriegen, das alle ein bisschen runterzuschrauben und dann gemeinsam was zu machen, dann hat das ja nochmal eine ganz neue, eine ganz andere Kraft. Und da muss man einfach auch ehrlicherweise sagen, da ist auch der Künstler nicht immer das Opfer, der arme Künstler, wie man so schön sagt, sondern es gibt einfach Künstler, die freuen sich tierisch, dass sie jemanden haben, der mit ihnen an ihr Werk glaubt und sich für sie einsetzt. Mhm. Und es gibt aber auch eben auch Künstler, die einem das Gefühl vermitteln, dass man furchtbar dankbar sein darf, dass man an ihrem genialen Wesen und Denken teilhaben darf. So, und da muss man dann einfach auch mal sagen, Moment mal, wir machen gerne zusammen und so, aber dann lassen wir doch unser Ego mal zu Hause. Also können jetzt, aber nicht alle.
Nee, natürlich können das nicht alle. Das ist natürlich klar. Aber das sind natürlich Gespräche, die man auch immer hat. Ne? Also ich lebe ja in beiden Welten. Ich habe ja zwei Jobs. Und wenn man mit Galeristen zusammensitzt, dann gibt es natürlich da auch durchaus die Auseinandersetzung über den und den Künstler und wie man manchmal darunter leidet unter Künstlern. Umgekehrt ist es bei Künstlern genauso. Da kommt erstaunlicherweise oft auch so ein ungesundes Misstrauen zutage. Das kann man aber natürlich versuchen auszuschließen, indem man, so wie ich das halt versuche zu sagen, es gibt für mich im Prinzip nur einen Parameter. Ich versuche halt nach Möglichkeit nicht mit Arschlöchern zusammenzuarbeiten. Ja. Und das klappt nicht immer. Weil man das ja auch von Anfang an nicht weiß. Mhm. Aber ich gebe heutzutage auch gar nicht, also bin ich noch nie wirklich, aber man darf halt auch nicht nach so einem Hype gehen. Den kann man ja auch nicht mehr verstehen, den kann man auch nicht mehr nachvollziehen heutzutage, weil es eben einfach zu viele Künstler in die Öffentlichkeit drängen und es immer mehr Galerien gibt und man, also dadurch, dass man ja heutzutage auch wirklich eine unmittelbare Online-Präsenz hat, durch soziale Medien und so, spielt ja auch gleich alles sich in der Öffentlichkeit ab. Und ich glaube, für Künstler kann es dann auch, ich meine, die sehen das vielleicht anders, also junge Künstler, mit denen ich heute rede, die finden das ganz toll, dass sie gleich alles nach draußen pushen können. Aber so ein bisschen dieses, mach doch mal für dich hinter verschlossenen Türen eine Weile, find dann mal eine Möglichkeit, irgendwo auszustellen und lass doch mal Leute dein Werk erstmal entdecken. Und entdeck du doch erstmal selber, wo deine Stärken eigentlich liegen. Und heutzutage ist halt unmittelbare Befriedigung. Du machst ein Bild, du machst eine Skizze, du stellst sie online, 20 Leute liken das, denkst du, geil, machst du das 3 Monate, sind die 20 nicht mehr genug. Mhm. So, also die Zyklen werden da auch ganz anders. Wie entdeckst du denn heutzutage noch neue Künstler? Wahrscheinlich nicht über Instagram.
Sehr schön. Also man hört ja überall immer, es gibt immer mehr Künstler. Es ist eine Flut von Künstlern und es werden mehr und mehr und mehr Künstler. Ich glaube, man muss einmal für sich entscheiden, dass man das nicht so einfach als gegeben hinnimmt, sondern mal die Augen öffnet und sich das anschaut, was da gerade passiert. Für mich gibt es immer weniger Künstler. Wir müssen einmal ganz simpel lernen zu unterscheiden zwischen Künstlern und Kunstproduzenten. So, es gibt eine ganze Menge Menschen, die produzieren etwas, das sieht aus wie Kunst. Das ist relativ einfach. Spucke ich Farbe auf eine Leinwand, ist das Kunst. Hat Schwitter schon gesagt, ist auch richtig. Aber dazu gehört ein bisschen mehr. Dazu gehört natürlich auch eine Haltung und auch ein Verzicht und auch ein Hunger. Und das vermisse ich bei ganz vielen. Ich sehe heute viele, die produzieren halt Artikel. Die produzieren kleine Kunstknubbel, die sich im besten Falle gut verkaufen lassen. Bei ganz vielen fehlt mir die Haltung. Und darum bin ich fest davon überzeugt, es sind immer weniger Künstler. Und es wird auch immer schwieriger, die zu finden. Weil in dieser Masse von dem, was sich Künstler nennt, gehen die natürlich unter. Weil die wirklich, meiner Meinung nach, wirklich interessanten Positionen sind Zweifler und sind Menschen, die unzufrieden sind mit ihrem Werk oder die die Öffentlichkeit scheuen, weil sie eben nicht unterwegs sind und socializen, sondern im Atelier sitzen und an ihrem Werk arbeiten. So, und von denen haben wir doch ehrlich gesagt immer weniger. Also mich interessiert der Künstler, der auch nachhaltig arbeitet und denkt, der ernsthaft was zu sagen hat und nicht irgendwie etwas produziert, das ja sich vermeintlich leicht verkaufen lässt.
Aber dazu, ja, ich stimme dir da absolut zu. ich will auch gar nichts hinzufügen, aber das ist natürlich auf der anderen Seite auch vergrößert ist der Markt ja nicht wirklich, mhm. aber führt natürlich auch dazu, dass so eine andere Konsumentenhaltung da ist, indem man dann auch tatsächlich anfängt, Produkte zu kaufen und nicht mehr.
Man muss sich ja einfach mal fragen, was man möchte. Das ist ja alles legitim. Es gibt ja verschiedene Welten. Aber seit wir Kunst in der bunten oder in der Gala diskutieren, hat sich auch die Käuferschaft verschoben. So, das ist auch nicht nachhaltig. Das ist irgendwie, das sieht aus wie Erfolg, weil da jemand Geld zahlt für etwas. Ja, aber wenn man mit diesen Künstlern spricht und da mal ein bisschen in die Tiefe geht. Viele von denen wissen gar nicht, was sie machen und warum. Sie machen es und es ist auch erfolgreich. Ja, und es funktioniert auch auf Instagram, weil mit dem von hinten beleuchteten Bildschirm glänzt und glitzert alles so fantastisch. Und die Farben sind so farbenfroh. Ja, alles wunderbar. Aber es muss doch noch um etwas mehr gehen. Man muss doch als Künstler einfach mal sich selber fragen, warum bin ich diesen Weg gegangen? Warum habe ich in meinem Leben, ich hätte ja auch was Vernünftiges werden können. Warum habe ich denn in meinem Leben die Entscheidung gefällt und gesagt, nee, ich gehe diesen harten, steinigen Weg und werde Künstler? Ja, weil momentan sich das für viele nicht hart und steinig anfühlt, weil es irgendwie gerade mal einen Erfolg auf einem schnellen Markt gibt. Aber wie nachhaltig ist der? Glauben wir wirklich, dass diese aktuellen Kunstkäufer ernsthaft interessiert sind an einem Künstler, den sie ihr Leben lang verfolgen und begleiten? Ich glaube, es ist in erster Linie eine Laune und viele von denen fahren dann vielleicht dann doch irgendwie nächstes Jahr wieder ein schnelles Boot oder so. Mhm. Also von den Käufern.
Ja.
Auch von den Künstlern vielleicht.
Ach du, das ist inzwischen auch möglich, klar. Naja, dadurch, dass er.
Es ist die falsche Motivation. Wenn ich Kunst mache, weil ich sie machen muss, dann ist das super. Wenn ich die Kunst mache, weil ich mir dadurch irgendwie einen gewissen, keine Ahnung was, verspreche, ich will es gar nicht benennen, dann ist es so die Frage, was passiert eigentlich, wenn diese Form des Erfolgs dann nicht kommt? Höre ich dann wieder auf? Und ich sehe so ein bisschen uns daraufhin zusteuern, dass wir irgendwann ein großes, großes Entsorgungsproblem der Kunst bekommen. Weil wir viel zu viel davon produzieren und das wird ein großes Problem. Darüber spricht ja niemand. Was passiert eigentlich mit diesen ganzen Arbeiten, die kein Zuhause finden? Was macht man damit? Darf man die verbrennen? Darf man die entsorgen?
Naja, es ist ja immer das, also
darf ich sowas sagen?
Ja, ich finde, man muss auf jeden Fall darüber nachdenken. Du trittst natürlich damit vielen Leuten auf die Füße, aber auch das ist natürlich durchaus wichtig, denn wir Kunst hat ja keine. Es ist eben kein geradliniger Beruf oder eine Profession oder ein Geschäft, das nach, also das Business läuft vielleicht nach ein paar Regeln, aber die Produktion ja gar nicht. Das hast du ja gerade angesprochen, es gibt ja keine Regeln für die Produktion. Jeder kann sich eine Leinwand kaufen, die kostet heutzutage auch nichts mehr. Kannst auch online bestellen und du kannst YouTube-Tutorials ja angucken, wie man gewisse Dinge tut und dann macht man die so.
Ja.
Das heißt, du hast da eine große Schwemme und man muss das natürlich ansprechen. Ich tue das ja auch ganz gerne, mache mir auch nicht unbedingt immer Freunde damit, dass man das sagt. Ist ja schön, dass junge Leute hingehen können und sagen, ich will mich frei ausleben und will frei gestalten und ich bin Künstler. Aber was damit passiert, da denkt natürlich keiner drüber nach. Es sind aber ja jetzt nicht nur die Menschen, die sich davon beeinflussen lassen, dass es da andere gibt, die 30.000 Follower haben und vielleicht auf der und der Ausstellung machen. Ich finde eine relativ schlimme Entwicklung, schwierige Entwicklung der letzten Jahre ist ja auch dieses, alles wird immer gleich so groß gemacht. Wenn du früher so Ausstellungen gemacht hast, wie zum Beispiel, warte mal, schöner Titel, Fresh Air Smells Funny, dann hast du die gemacht, wo? In Wuppertal war das?
Fresh erstmal, funny, war Kunsthalle Osnabrück.
Ah ja, Osnabrück. Mhm. Dann hast du da eine Auswahl an Künstlern getroffen. Dann hat man eine Zeit lang sich das anzusehen, sich damit auseinanderzusetzen. Heutzutage gibt es große Eventreihen, die nennen sich Powwow Hawaii und die gibt es in jeder mittelgroßen amerikanischen Stadt und das ist ein großer Zirkus, wo die ganzen Urban Art Künstler hingeflogen werden und immer größere Häuserwände bekommen und wenn man sich dann mal mit ein paar Leuten davon unterhält, die man vielleicht schon ein paar Jahre kennt und die da eingeladen werden aufgrund ihres großen Namens, da ist eine unglaublich große Frustration auch bei denen.
Logisch. Ne?
Ja. Also weil man nur noch für das Format des Bildschirms, das Instagram-Format im Prinzip arbeitet und nicht mehr für die eigentliche Arbeit. Und es ist halt, da hängen große Marken dahinter und trotzdem verdient da niemand Geld mit wirklich, bis auf ein paar Künstler, die vielleicht am Ende rausfallen deswegen, und geile Jobs bei Facebook oder von Apple kriegen.
Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, er ist selber schuld. Ich weiß nicht, kann man damit Mitleid haben? Bedingt. Ja, also ich kenne einige von denen, die um die ich kann es mir nicht anmaßen, sowas zu sagen, aber bei denen ich mir Sorgen mache, weil ich sehe, wo sich das so auch hinentwickelt. Die sind dann wie so ein Hamster in so einem Rad, die sind beschäftigt, die rennen auch die ganze Zeit, die brennen auch wie eine Kerze von beiden Seiten. Mhm. Aber wie nachhaltig ist das? Also da gibt es einige, denen ich auch raten würde, Mensch, jetzt halt doch mal an, setz dich hin und jetzt guck mal, dass man mal eine Retrospektive, dafür sind sie alle zu jung, aber eine Werkschau, die ein bisschen umfangreicher ist, auf die Beine stellt und dazu dann eben auch wissenschaftliche Texte formuliert und wirklich darüber nachdenkt, wie man sowas auch kunstgeschichtlich ist schon wieder so ein schwieriger Begriff bei so einer jungen Bewegung, aber dann am Ende doch sowas entsprechend verankert. Also dazu gehören einfach gehört auch die richtige Rezeption und die richtige Auseinandersetzung mit der Motivation, mit der Aussage, mit dem Beweggrund. Und da sind ja ganz, ganz tolle Menschen dabei. Und dann gibt es diese große Masse wieder. Und das ist wie so ein Teller mit Erbsen. Da kann ich mir so eine Schüssel Erbsen machen und dann gieße ich da Wasser rauf und dann fängt das auf einmal ganz schnell an zu keimen und dann wächst da auf einmal ganz schnell was ganz, ganz schön und dann fängt es auch ganz schnell an zu vergammeln und weil sie sich natürlich gegenseitig die Nährstoffe nehmen. Und dann kippt das ganze Ding auch wieder. Und ich glaube, an der Stelle ist ganz wichtig zu sagen, so, wir brauchen ein Richtmesser, wir brauchen eine Institution, die dann auch sagt, hier zeigen wir wirklich relevante Positionen und die dann eben entsprechend auch in die Tiefe gedacht. Ja, so einfach ist es. Und dann müssen die Künstler aber auch ein Interesse dran haben.
Ja, und es muss die breite Masse Interesse daran haben, dass sie dann keine Rolle mehr vielleicht spielt, wie sie es jetzt tun. Also ich meine, es gibt ja so viele Initiativen auch gerade, die versuchen in diesem Bereich lass mal bei Urban Art bleiben, wo ich den Begriff genauso wie du nicht unbedingt zutreffend finde, aber da auch mal was Bleibendes zu schaffen. In Berlin gibt es jetzt ein Museum, Urban Nation, was aber in meinen Augen eigentlich im Prinzip auch wieder diese Übersättigung stützt und unterstützt, weil da auch einfach zu viel ist,
um zu sagen, das ist doch alles ganz, Entschuldigung, ich muss dir ins Wort fallen.
Unbedingt.
Das ist doch irgendwie das erste Graffiti-Museum in München und dann auch gleichzeitig das erste, das erste Graffiti-Museum der Welt in München oder sowas und das erste Graffiti-Museum der Welt in Berlin und das erste dann in den Niederlanden und however. Es ist doch tragisch. Also da in dem Superlativ und ich will die nicht angreifen.
Nein.
Jede Form der Aktivität super. Ausrufezeichen.
Klar.
Aber das ist ja schon mal ein Versprechen. Wenn man so ein Superlativ benutzt, dann muss ja was dahinter sein. Und wenn ich mir dann die Arbeit angucke und auch die will ich nicht schmälern, aber auch da sehe ich, sagen wir mal so, relativ wenig inhaltliche Arbeit. So, also was findet statt? Da wird ein Raum zur Verfügung gestellt, da hängt man bunte Bilder rein, die werden ausgewählt und dann ist man entweder mit dabei oder nicht.
Mhm.
So, aber auch da findet nicht wirklich die Frage statt, was soll das und warum hast du das gemacht?
Mhm.
Und das ist doch wichtig und das ist doch auch nicht so schwer. Also diese wirklich inhaltliche Arbeit, und da gehören auch Dissertationen von jungen Kunsthistorikern dazu, das muss man fördern. Man muss das Ganze dann auch wirklich, und es braucht einen, nochmal, es braucht einen Richtmesser. Es braucht auch jemanden, der sagt, das und das gehört dazu und das nicht. Es ist doch so einfach, wenn wir denn schon in einer, das große Glück haben, in einer Gesellschaft zu leben und zu einer Zeit zu leben, wo wir das erste Mal, ich möchte sagen seit Fluxus, wieder eine globale Kunstbewegung haben. Das ist ja nicht selbstverständlich, das haben wir lange nicht gehabt. Das gab es im Fluxus und dann kam erstmal gar nichts mehr. Dann kam sowas wie die Berliner Junge Wilde oder auch sowas wie die Leipziger Schule. Ja, das sind dann so Konstruktionen, aber hier sprechen wir von einem Phänomen, das ist global und das funktioniert global und das ist ja auch was ganz, ganz Wertvolles. Es kann ja nicht so schwer sein, an diesem Punkt jetzt die richtigen Fragen zu stellen und vielleicht auch nochmal an dem Begriff zu arbeiten.
Ja, das hast du einen Vorschlag für den Begriff? Nee.
Das ist Diskussion nicht mein Job, machen. Oder?
Nee, aber es wäre natürlich durchaus dein Job, oder ist es ja schon, Teil dieser ganzen Diskussion zu sein, die man da dann auch mal führt. Also ich glaube, es ist einfach so ein bisschen schade, weil, wie gesagt, ich sehe das auch. Es ist eine globale Kunstbewegung, die es in der Form ewig nicht gegeben hat. Das ist eigentlich was ganz Wertvolles, aber es ist halt schon seit vielen Jahren wird es halt auch einfach verramscht.
Gnadenlos. Ich meine, allen voran Urban Art Auktion, die alles mit reinnehmen, wo Bugs Bunny oder Daisy Duck drauf ist. Jetzt greife ich schon wieder welche an. Das tut mir schrecklich leid. Auch das ist toll. Man kann Bugs Bunny ganz fantastisch malen und man kann auch die beste Daisy Duck der Welt malen. Aber die Frage an der Stelle ist doch, warum? So, das muss ich doch mal fragen. Und ich lasse mich ja auch überzeugen, wenn mir das dann jemand erklärt. Aber aus meiner Wahrnehmung heraus sehe ich, dass das immer mehr werden, weil es halt plakativ ist, halt bunt, es ist halt irgendwie Comic, es ist halt irgendwie Schrift, so ein bisschen, die so ein bisschen verschlüsselt ist und die man aber trotzdem lesen kann, dann fühlt man sich so ein bisschen, ist wie so ein Geheimbund, irgendwie, ja, ich habe es erkannt, ich gehöre dazu. Wenn der Käufer überhaupt so weit denkt. Nein, es ist nochmal an der Stelle so, warum? Also das ist eine Sache, die hatten wir in den 80er Jahren. Wurde in den 80er Jahren auch durchdekliniert. Und dann hat sich daraus ja diese zweite Generation entwickelt. Das ist die Generation um Banksy, um Dime und um Jamies, nur um so ein paar zu nennen. Und das ist ja ganz interessant. Also was war denn da die Motivation? Und was haben die gesehen? Wovon haben die sich inspirieren lassen? Wie haben die das weiterentwickelt? Was haben sie daraus gemacht? So, das sind ganz wichtige Fragen. Und mir macht es persönlich Spaß, an diesen Fragen zu arbeiten. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht kommt dann irgendwann auch mal ein Begriff, aber der muss nicht von mir kommen.
Aber ich meine, wenn du, wie gesagt, der Ort, an dem du arbeitest, ein Ort für deine Sammlung, das kann ja so ein Ort sein, an dem sowas. Also das ist das auch gedacht, dass da wissenschaftlich gearbeitet wird?
Ja, ganz sicher. Auch, genau. Deswegen nennt sich das Art Institute. Okay. Das ist tatsächlich, das ist genau der Ort, wo das stattfinden soll.
Wie nennt sie das komplett? Gibt es da schon einen Namen oder willst du ihn noch nicht nennen? Art Institute ist Teil davon. Gut, dann reicht das ja.
Genau, das reicht erstmal. Wir sind noch an einem Anfang. Wir arbeiten dran. Ja. Wer helfen möchte, kann sich gerne melden. Wir haben genug zu tun.
Ja, naja, gut, aber das ist ja das, was tatsächlich so ein bisschen, wie gesagt, fehlt, diese ernsthafte Auseinandersetzung. Ja. Ich hätte mir das ja auch immer mehr gewünscht. Wir haben das früher ja, war das auch immer noch möglich. Dann haben wir auch Kataloge gemacht zur Ausstellung. Das ist in letzter Zeit halt immer schwieriger geworden, weil einfach nicht genug, sag ich mal, Geld in diesem Markt drin ist. Früher hattest du Ausstellungen, die waren auch durchaus schon mal vor oder zur Vernissage schon ausverkauft. Da konnte man mit planen, dass man einen Künstler bringt, weil die Begeisterung auch noch da war für diese einzelnen Positionen und dass man sagen konnte, okay, dass es damals auch noch einfacher war für uns, so einen Zugang zu Sammlern zu bekommen, wo man gesagt hat, hey, der Künstler, wo du vor 2 Jahren bei uns bei der Ausstellung was gekauft hast, begeistert von was, wir möchten eine neue Ausstellung mit dir machen, eine große Ausstellung, wir würden gerne einen Katalog dazu produzieren, bist du mit dem Boot. Und das war früher ein Anruf, ein Kaffee trinken, ein Lunch. Das wird halt, wie gesagt, immer schwieriger, weil teilweise auch die Unternehmen wieder den Platz einnehmen, um sowas zu fördern. Gehen wir bei diesen großen Events, Art-Events und sowas mal, da hast du ja immer große Sponsoren, die dann für sowas da sind. Aber es wird halt, also ich glaube, es wird lieber ein Druck produziert als ein Buch. Mhm. Eine Print-Edition. Haben wir jetzt in Deutschland den Vorteil oder Nachteil, kann man sagen, dass das überhaupt nicht läuft? Dass dieser Markt eher schwierig ist. Aber da macht man doch lieber Bücher. Aber wir haben letztes Jahr auch versucht, ein Buch zu machen. Sind über die erste Runde Crowdfunding nicht hinausgekommen. Das kann auch an uns gelegen haben oder hat sicherlich auch teilweise an uns gelegen. Aber das ist halt immer, man ist da halt einfach einer von 30.000, der so eine Kampagne macht, um Geld zu bekommen für ein Buch, das mal was dokumentiert. Es wäre zum Beispiel auch mal, also wie gesagt, guck dir mal, wir haben vorhin mal ganz am Anfang über Boris Hoppeck gesprochen. Mhm. Den magst du jetzt auch gerne.
Ja.
Und ich möchte mal behaupten, dass wir den so zu einer gemeinsamen Zeit kennengelernt haben und du ihn dann auch so ein bisschen über mich kennengelernt hast, weil er dann auch einfach da war und präsent war. Und wie gesagt, ich glaube, wir halten beide unglaublich viel von ihm.
Absolut.
Jetzt ist er in den letzten Jahren aber im Bewusstsein der Szene komplett untergegangen. Also junge Graffiti, Urban Art, Street Art, Künstler, was auch immer, kennen den gar nicht mehr.
Vor allen Dingen mit der ersten Generation, Ausrufezeichen. Ja. Das darf man nicht vergessen. Er hat ja nun wirklich eine lange Vita in dem Bereich. Das ist ja nicht so, dass der 2010 aus dem Nichts auf einen Markt kam, sondern der war ja schon einen Tag schon länger dabei.
Ja, genau. Also als wir 2004 die erste Ausstellung mit ihm gemacht haben, da hatte er schon seine in Berlin gelebt und diese politische Aktion mit diesen Plakaten, diese Bemalung der Plakate. Und er hat ja damals schon dieses, was heutzutage Adbusting, glaube ich, heißt, wo es auch richtige Projekte und Festivals zu gibt inzwischen, wo er die H&M-Plakate entfernt hat aus den Bushaltestellen, die überarbeitet und wieder aufgehängt hat. Der ist jetzt so ein bisschen aus dem Bewusstsein der Leute verschwunden, obwohl er in meinen Augen einen ganz, ganz wertvollen Beitrag geleistet hat. Und auch immer noch leistet. Er ist ja nicht weg. Er macht das ja immer noch. Er macht es aber eben nicht so öffentlichkeitswirksam, weil er sich mit denen, weil das auch nie so seine Aufgabe war für ihn. Also hatte er so gerne mit Leuten wie uns bei Helium Cowboy oder mit Inigo von Iwa Pop oder mit dir zusammengearbeitet, weil sich da andere drum gekümmert haben, zu sagen, guck mal dahin. Und das heißt, Sichtweise heraus ist Boris eben einfach kein Künstler für diese Zeit, weil er eben nicht laut hier, hier, hier schreit. Obwohl seine Arbeit ganz laut hier, hier, hier schreit. Mhm. Wenn man sich so Themen anguckt, wie wir reden jetzt seit ein paar Jahren auch in eine dramatisch gefährliche, absurde Richtung über Flüchtlingsproblematik. Und er hat die schon 2004, 2005 thematisiert in seinen Arbeiten.
Naja, weil er ein wacher Geist ist und weil er das ist, was ein guter Künstler sein muss. Ganz Auge. Der weiß genau und der guckt genau und der beschäftigt sich und nutzt dann das Mittel der Kunst, um zu kommunizieren. Und darum ist das für mich ein wirklich echter Künstler und ein wirklich überzeugender Künstler. Nun ist es so, dass man natürlich für diese Menschen auch einen oder auch mehrere Orte braucht, wo man dauerhaft Werke sieht. So, und das findet nicht statt. Wir haben irgendwie noch zu wenig Institutionen, die sich klar positionieren. Und dann bleibt das Internet. Und das hat eine Halbwertszeit von 30 Sekunden, wenn überhaupt. Und das ist dann sehr, sehr schwierig. Wir vergessen ja auch immer, wir müssen ja auch mal weiterdenken. Da wächst eine neue Generation heran. So, da sind also diese Kinder, die jetzt junge Erwachsene werden, die wie geprägt sind, absolut über ihr Smartphone und über soziale Medien, soziale Netzwerke. Das ist doch erstaunlich, dass man, das kann einen ja wahnsinnig beschäftigt halten. Also man kann ja tatsächlich nonstop sich in dieser Welt bewegen und man hat ja dann auch irgendwann das Gefühl, man würde alles mitbekommen. Das ist ja auch gar nicht so. Es ist ja, man bekommt ja, das darf man immer nie vergessen, das Internet ist nicht der Ort, der alles Wissen speichert, sondern das ist eine kuratierte Plattform. Und das Gefährliche ist, sie ist nicht von Spitzen kuratiert, sondern von der Masse. Und wenn man dann mal drüber nachdenkt, was das eigentlich bedeutet, also ich habe ein wunderbares Beispiel, ein alter Freund im doppelten Sinne, ein guter Freund und einer in seinen 80er Jahren, hat eine fantastische Sammlung klassischer Musik gehabt, hat also wirklich über Jahrzehnte das zusammengetragen. Und dann kam irgendwann dieser Befreiungsschlag, diese Idee von, ich brauche diese ganzen Platten nicht mehr, ich brauche diese ganzen CDs nicht mehr, das kriege ich sowieso alles im Internet. Ich habe gesagt, na, sehe ich ein bisschen anders. Da hat er schon alles entsorgt und hat sich Spotify gekauft. Darf ich hier einen Namen nennen? Ich hätte auch jeder andere. Ich kenne keine andere.
Spotify, doch, doch, okay.
Soundcloud.
Hey, wir sind auch auf Spotify.
Genau. Super. Also, er hat sich auf jeden Fall einen Streamingdienst gekauft.
Ja.
So. 3 Tage später klingelt das Telefon. Oh mein Gott, meine Musik, ich finde die gar nicht. Wo ich gesagt habe, ist doch völlig logisch. Also ohne da auch dem Anbieter zu nahe zu treten, wenn du da im Klassikbereich suchst, dann das geht bis Zauberflöte. So, vielleicht geht's auch noch ein bisschen weiter. Aber es ist natürlich nachvollziehbar. Es geht immer um begrenzten Speicherplatz und es geht natürlich immer darum, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und das ist ja dann auch nur logisch, dass man nur die Literatur findet, die massenkompatibel ist, nur die Musik findet, die massenkompatibel ist. Und eben dann irgendwann auch bei der Kunst dasselbe. So, und alles, was dann darüber hinausgeht, wo man ein bisschen mehr nachdenken muss, wo es um Spitzen geht, die fallen dann irgendwann durch so ein Raster. Und darum ist es so wichtig, Orte zu schaffen und Institutionen zu finden, die nachhaltig sind, weil der zeitliche Aspekt doch ein ganz wichtiger ist. Früher waren es Künstler, die haben ihr Werk geschaffen und dann irgendwann gab es verschiedene Institutionen, die haben das ausgestellt, die haben sich dazu bekannt und dann war es so, dass man, wenn man diese Orte besuchte, diesen Künstler, dann hat man sich nochmal an diesen Künstler erinnert oder anders, wenn man Werke von diesem Künstler gesucht hat, dann wusste man, welche Institution man besucht. Mhm. Und heute halten wir uns alle in diesem Hamsterrad mit Zuckerwürfel Smartphone auf und denken, wir kriegen alles mit, aber leider sehen wir nur das, was massenkompatibel ist. Alles das, was besonders ist, was feingeistig ist, eben diese Spitze, diese Spitzen, diese Talente, die eben Besonderheiten sind, die fallen raus, weil sie so gut sind.
Ja, also das mal rauszubringen, der bedient inzwischen auch Instagram und Facebook.
Klar.
Und sowas, aber auf seine Art halt, und die kommen natürlich nicht unbedingt immer gut an.
Mhm.
Und eigentlich bräuchte er da jemanden für. Es ist vielleicht heutzutage auch schon ein großes Privileg, wenn man sagt, ich verzichte darauf. Also ich hadere da auch schon lange mit. Obwohl ich ja tatsächlich jetzt auch noch ein bisschen, wir gehören ja zu der Generation, die das ganze Zeugs erfunden haben. Hab ich das noch gesagt, wir haben das erfunden und gerichtet an die Generation unserer heute 20, 30-jährigen Kinder und so. Wir haben das erfunden und ihr dürft damit spielen. Oder ihr spielt nur damit. Mhm. Da muss es ja auch noch eine Entwicklung geben, wie man tatsächlich ernsthaft damit umgeht. Im Augenblick ist es ja verspielt und in weiten Teilen eben auch gefährlich. Also nicht nur als Brandbeschleuniger für politische Ideen, sondern eben auch als ein Verbreitungs-, also wenn du dann einen Künstler hast, der innerhalb über Nacht wegen einem kleinen Vogue-Feature irgendwo oder wegen dem richtigen, wegen Juxtapose ist doch ein super Beispiel. Mhm. Juxtapose war früher, wenn du hier gerade in Europa ein Künstler warst, wenn wir es geschafft haben, in Juxtapose einen Artikel zu bekommen, was wir ab und zu geschafft haben, in der Printausgabe und auf deren Website, so lassen sie sich das heute gut bezahlen. Ja. Als wir das letzte Mal angefragt haben, haben wir mal Victor Castillo, Alex Diamond, Weapons of Mass Seduction Teil 2, ist eigentlich eine Ausstellung, die diese Medien immer interessiert hat. Mhm. Gerade Victor natürlich, da will ich mich gar nicht so in den Vordergrund stellen. Ja, dann haben wir die Preisliste bekommen.
Ja,
was so ein Instagram-Post kostet und was ein Facebook-Post kostet. Und dann fragt man sich natürlich, was ist denn der Wert davon? Dann nehme ich, ich 10.000 Dollar in die Hand, bezahle Juxtapose dafür, dass sie mich mal pushen. Und die 10.000 Dollar waren vielleicht letztes Jahr im Sommer noch was wert. Und die sind aber in diesem Jahr auch schon nicht mehr die Hälfte wert, weil es immer mehr gibt, die daraus pushen. Und da wird es natürlich auch irgendwann ein Korrektiv geben müssen. Also
ja, die Frage, was ist dein Publikum? So. Ja. Ist dein Publikum wirklich der Instagram-Follower, der, ich meine, da ploppen die ganze Zeit Bilder auf. Also das ist ja, lässt sich ja gar nicht messen, diese Geschwindigkeit. Mhm. So, ist das wirklich dein Kunde? Ist ja völlig legitim, dass ein Magazin, das sagt, ich habe früher produziert, weil ich es gut fand und jetzt habe ich so viel Nachfrage, dass ich es irgendwie kontrollieren muss. Also kontrolliere ich es über den Preis. Ja. Ist es ja wirtschaftlich gedacht, ist das ja nachvollziehbar. Ja, da muss man aber begreifen, da geht es dann eben auch nicht nur um Kunstvermittlung, sondern eben auch um um Geld verdienen. Ist dann halt dann eine andere Form von Unternehmen geworden. Und das ist die eine Seite. Und da muss man einfach gucken, wo man für sich, wo man hin möchte. Und wenn man sagt, naja, vielleicht interessieren mich nicht 100.000 Follower, sondern vielleicht nur 500, aber die haben ein echtes Interesse, ein ernsthaftes Interesse, dann muss man das natürlich aber auch aushalten können, dass einem diese 500 reichen. Das ist immer so die Frage von, was bedeutet eigentlich der Klick oder was für einen Wert hat der eigentlich? Und da muss man sich dann auch fragen, mache ich meine Kunst für mich und hoffe, dass sie in den richtigen Kontext kommt oder schalte ich eine Werbeagentur davor, die viel, viel Geld kostet, aber dafür sorgt, dass ich überall verlinkt bin, damit ich dann etwas habe, was maximal nach Erfolg aussieht und im Endeffekt mir aber dann ja auch nichts bringt. Also ein Beispiel, ich bin relativ neu bei Instagram, so, wenn ich das so sagen darf. Und es ist erstaunlich, da wird man dann von irgendwelchen Leuten angefragt, abonniert, ist das so? Ich bin doof.
Ja.
Ja. Und die haben dann 16.500 Follower oder keine Ahnung, 30.000 oder 80.000 Follower oder was auch immer. Was für einen Wert hat das? Ich gucke dann einmal kurz auf dieses Profil und denke, oh mein Gott, was ist das? Es hat also definitiv nichts mit Qualität zu tun, sondern es muss ja was anderes sein. Und dann sind es entweder gekaufte Follower oder es sind oder es ist irgendetwas, was in der Masse funktioniert, was gut ist, aber ja nicht immer ein Qualitätskriterium.
Also es kann ja auch schief gehen. Ich habe da ein schönes Beispiel. Letztes Jahr war so ein Fotograf, dem ich gefolgt bin aus Berlin, und der hat irgendein Foto gemacht, so ein semi-erotisches Bild, macht so ganz hübsche Fotografie. Mhm. Und dann hat Madonna das repostet.
Okay. Mhm.
Und dann hat keine Ahnung, wie viele Millionen Follower.
Gut.
Hat aber ihn nicht genannt.
Oh, schön. Mhm.
Das heißt, er hat ihm gar nichts gebracht.
Ja.
Und dann hat er versucht, alle seine Freunde da mal zu animieren, dass die mal Madonna Kommentare schreiben, dass es von ihm ist. Und in jedem Kommentar stand irgendwie sein Handle drin, Instagram-Handle und sowas, alles drin. Was natürlich die Frage aufwirft, wen interessiert das eigentlich? Also, wenn du dir dann mal Madonnas Feed anguckst, die postet alle, also sie nicht selber, ab und zu macht sie auch mal was selber, aber ständig was, da verschwindet das alles auch im Gros. Und was hast du dann davon, wenn von den 83 Millionen Fans von Madonna 2000 oder von mir auch 20.000 sagen, ich folge dir jetzt? Da wirst du kein Foto mehr verkaufen und kein Bild mehr verkaufen und keine Ausstellung mehr bekommen und auch kein großes Interesse mehr bekommen. Aber die Währung ist dann natürlich eine andere. Leute kommen das erste Mal auf deinen Account und sehen dann, oh, 50.000 Follower. Es ist schon irgendwo eine Währung, aber es ist auch eine ganz absurde Währung, die für Künstler eigentlich überhaupt gar keine Bedeutung haben kann.
Haben sollte, ja.
Haben sollte, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das jetzt schon eine Weile. Das heißt, man hat in der Zeit natürlich auch so ein paar Sammler, die begleiten einen schon wirklich sehr, sehr lange. Und darüber kommt auch immer noch mal sehr gute Leute dazu. Die wenigsten von denen sind überhaupt bei Facebook oder Instagram. Da tauscht man sich auf einem ganz anderen Level aus. Die wissen, dass wenn ich ein neues Bild mache und ich sage, jetzt ist es soweit, dass es mein Atelier auch verlassen kann, dass ich dann mal die Infos rüberschicke. Die rufen auch manchmal an und fragen, na, gibt's was Neues? Und dann unterhält man sich vielleicht über, keine Ahnung, dass man sich ein neues Auto gekauft hat, aber nicht unbedingt die Kunst oder sowas. Ja. Und das ist eine Ausnahme. Das ist das, was ich versuche, auch den jungen Künstlern, wenn ich arbeite, immer zu sagen. Versucht, auf die Qualität eurer Verbindungen mehr zu achten. Ne? Es ist nicht, wir haben ja in Hamburg haben wir zum Beispiel auch keine wirklich große Klientel. Also ich muss tatsächlich mir sagen, dass dadurch, dass wir immer früh auf den Messen waren und dadurch, dass wir, für mich ist online im Bereich Artsy oder so ganz gut, haben wir natürlich nicht nur, wir haben, glaube ich, viel weniger Hamburger Kunden, als wir internationale Kunden haben aus anderen deutschen Städten. Aber wenn du jetzt auf Hamburg beschränkt bist, gibt es einen Run auf dieselbe Gruppe Leute. Die alle mal eingeladen werden in der Hoffnung, dass sie dann auch mal ein Bild kaufen. Und da hat sich gerade so, ich sag mal, in dem Bereich, in dem ich arbeite, gibt es ja ein paar Galerien, die sich seit Jahren auch gut befreundet. Man kennt sich, man hat ein ähnliches Programm. Man spricht aber immer die gleichen Leute an.
Nee,
so.
Klar.
Und da gibt's dann auch schon so einen gewissen Frust bei dem einen oder anderen, dass er sagt, oh, jetzt bin ich wieder eingeladen worden zu so einem Essen. Das ist ja immer ganz schön, aber dann sitze ich da und dann denke ich immer, ich muss jetzt auch was kaufen. Ich will aber gar nicht.
So. Ja, ganz einfach, geh einfach nicht.
Ja, natürlich, aber dann bemüht man eine Ausrede. Und eigentlich, aber das führt doch weg von dem, was so schön ist. Also diese direkte Auseinandersetzung. Komm doch, wenn es dir Spaß macht, lass uns doch darüber reden. Das dauert halt manchmal. Ich meine, wie oft sehen wir beide uns?
Ja, das ist wahr. Viel zu selten.
Viel zu selten.
Aber das ist ja das Wichtige. Das gehört ja auch dazu, dass man sich das nicht gegenseitig zum Vorwurf macht, sondern auch sich gegenseitig mit all seinem Stress und all seinen Tätigkeiten sieht und trotzdem weiß, so, wenn es dann wichtig ist, dann ist man da, so wie jetzt heute. So, das ist schön. Da kommt dann eine freundschaftliche Anfrage und sagt man, ja klar, mache ich, die Zeit nehme ich mir. Habe ich so jetzt auch nicht und trotzdem genieße ich es jetzt total. Und das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Moment, der heutzutage zu kurz kommt, aber dann doch der wichtige ist, du bist derjenige von uns, der aus der Werbung kommt. Wie ist das? Es geht ja immer um den Wert der Werbung. So, und wenn du den Wert der Werbung nimmst, zum Beispiel einer Plakatwand oder den Wert der Werbung eines Telefoncalls oder den Wert der Werbung einer privaten Begegnung, dann kannst du eigentlich alles andere runterschippen und im Endeffekt weißt du so, das Gegenüber, das Miteinander, das Menschliche, das ist der eigentliche Wert und die meisten Neukunden werden bei dir eben über persönliche Empfehlungen kommen, so wie auch mit Sicherheit die meisten neuen Künstler im Programm über persönliche Empfehlungen kommen, meistens von anderen Künstlern. Mhm. Das heißt, da findet schon so eine Vorauswahl statt und die ist auf der einen Seite eben eine qualitative, aber zum anderen eben auch, dass man sich menschlich einander versichert. So, und dazu gehört eben diese Begegnung. Es ist halt ganz, ganz wichtig, dass das Ganze nicht abstrakt stattfindet, sondern dazu die echte Begegnung gehört. Das merke ich bei mir auch, muss ich ganz kritisch und selbstkritisch auch sagen. Es gibt Menschen, die mich anfunken über irgendeinen E-Mail-Verkehr und ich kann da eigentlich immer nur unverbindlich bleiben. Zum einen, weil es diese Flut der Anfragen gibt und zum anderen, weil man irgendwie dann doch das bei sich irgendwie anders wegsortiert. In der Sekunde, wo ich denjenigen persönlich kennengelernt habe und wir zusammensaßen bei einer Tasse Kaffee oder weiß der Geier was, habe ich eine andere Form der Verbindlichkeit. Mhm. Das heißt, dann bin ich auch da, dann fühle ich mich auch angesprochen. Und ich glaube, das geht allen so. Also es gibt diese Flut des Halbanonymen und dann gibt es die echten Begegnungen. Und umso wichtiger ist es eben, Orte für echte Begegnungen zu schaffen, um dann auch wieder nach vorne zu denken und nach vorne zu planen.
Ja, ich glaube, ja, wie gesagt, da sind wir einer Meinung, aber ich glaube, das ist halt auch Teil dieser ganzen Hochgeschwindigkeitsgesellschaft ist, dass man denkt, wenn das jetzt keiner mitbekommt, dann ist es vorbei. Also
aber 50.000 Menschen, die das für eine Sekunde auf Instagram sehen und dich dann wieder wegklicken und meinetwegen Herz verteilen oder nicht. So, was für einen Wert hat denn das und was für einen Wert hat ein echter Nachmittag oder eine echte Stunde jetzt hier mit dir?
Ja.
Das sind doch diese Follower total Schnurz.
Ja, und nicht nur das. Das ist ja mal, wir haben ja tatsächlich hier, das sind ja Werke, an denen die Künstler gearbeitet haben. Wir haben die immer hier. Also nicht immer die gleichen. Aber manchmal haben wir auch jahrelang die gleichen. Mhm. Ich habe ja Arbeiten von Boris, ich habe neulich Arbeiten von Boris gefunden hier, um nochmal auf Boris zu kommen, aus der allerersten Ausstellung von ihm, Mickey Ficky Jesus. Liegt hier noch eine Rolle, da hat er damals auf Transparentpapier Bilder gemacht. Die sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Mhm. Die muss man gut konservieren oder so wie wir, gut eingepackt haben, dann halten die. Das sind Dinge, die kannst du aber nur erleben und erfahren, wenn du dir die Zeit nimmst dafür. Und ich habe auch hier oft Leute stehen, die sagen, Mensch, aber das Bild, das hast du doch letztes Jahr schon gezeigt. Ja. Ich sage, ja, das ist auch schon vor 3 Jahren gemalt worden. Das hat aber immer noch eine Bedeutung, es ist immer noch da.
Es wird nur wichtiger und nur...
Genau. Und ob die Leute zu der Ausstellung jetzt kommen, wenn sie die 6 Wochen läuft oder 3 Wochen läuft oder 4 Wochen läuft, oder sie irgendwann mal kommen und sagen, sag mal, das Bild, hast du das noch da? Können wir das mal zeigen? Das sind für mich die schönsten Sachen, wenn mal Leute kommen und sagen, hast du das noch irgendwo? Und man sagt, ich habe das tatsächlich noch. Dann ist das für mich kein Eingeständnis von, oh mein Gott, bin ich ein schlechter Geschäftsmann, ich habe es immer noch nicht verkauft. Sondern es ist irgendwie, ja, guck mal, jetzt interessiert sich wirklich einer dafür.
Ja.
So. Ja. Und diese Zeit, die muss man sich tatsächlich nehmen, aber die haben einfach viele Leute heutzutage nicht mehr. Das kann man nicht mehr als Vorwurf machen, weil das ist tatsächlich genau dieser Druck.
Ja.
Ne? Weil man auch ständig immer kontrollierbar, also kontrolliert werden kann, wenn die Leute kontinuierlich ihre Position aus, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich da, jetzt mache ich das, jetzt bin ich in der Ausstellung. Für einen Künstler, mit Victor zum Beispiel, Victor und ich, wir sind beides Veteranen, irgendwas so, sind fast ähnliches Alter, aber zumindest lange unterwegs in dem Ganzen. Und ich habe jetzt von Victor tatsächlich zwei neue Bilder bekommen. Für mich sind die ganz neu, weil ich die noch nie hatte. Die hat er 2015 produziert. Der hat macht ja immer entweder ganz feine Zeichnungen, Schwarz-Weiß-Zeichnungen oder in den letzten Jahren auch diese bunten Zeichnungen, Tuschezeichnungen, die wunderschön sind. Das sind tatsächlich beides Motive, die ich das eine in der Weiterentwicklung, nämlich als Leinwand schon mal hier hatte. Die ist dann zu seiner Galerie nach Chile zurückgegangen. Da hat sie das dann verkauft, das eine. Und das andere hatten wir letztes Jahr in der Cowboyland-Ausstellung als Schwarz-Weiß-Zeichnung. Und das ist für mich und für die Leute, die ich habe, die sich ernsthaft für Victor Castillo und die Werke interessieren, eine wahnsinnige Bereicherung, so an diesem Werk teilzuhaben. Und es ist vollkommen egal, ob das 2015 oder 2012 gemalt worden ist oder jetzt letzte Woche. Aber wenn du mit einem jungen Künstler sprichst, wie dem Rune Christensen, mit dem habe ich neulich auch einen Podcast gemacht, das ist schon, jetzt habe ich ein Jahr lang drei Ausstellungen gehabt und habe 50 Bilder produziert. Jetzt habe ich drei Monate lang nichts produziert und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ach, Stillleben, hat mir ein Freund gesagt. Jordi Körbe könnte ich mal machen, stürze sich da drauf. Und dann habe ich gesagt, mach doch mal nix. Du kriegst, ja, wie soll ich denn mein Geld verdienen? Ich sag, keine Ahnung, so werden andere Leute auch ihr Geld verdienen mit einem Job. Also mach mal irgendwas an. Also ich meine, die meisten Künstler, die ich kenne, die sich ganz ernsthaft mit ihrer Arbeit auseinandersetzen, die arbeiten alle nebenbei in irgendwas.
Natürlich. Saisonal oder sowas. Ein Spielbein, ein Standbein.
Genau.
Und das gehört auch, finde ich, unbedingt dazu. Das Standbein, das verschafft einem mehr Freiheit beim Spielbein. Und das ist selbstverständlich. Also wenn ein Künstler entscheidet, ausschließlich von seiner Kunst leben zu wollen, dann gerade am Anfang, das führt einfach zu wahnsinnigem Stress und auch zu einem hohen Frustrationspegel. Weil es ist kein Produkt, das sich verbraucht. Es ist nichts, was ich brauche, wie ein Teller Kartoffeln oder so. Es ist, bleibt ja etwas, und das ist ja das Schöne auch daran. Es bleibt etwas, etwas ohne wirklichen Nutzen. Natürlich hat es ganz viel Nutzen. Natürlich geben mir die Werke ganz, ganz viel. Aber da muss man dann auch jemanden finden, der das fühlt und begreift. Und dazu gehört eben auch eine Geduld und auch diese Haltung von das Bild von gestern, das ist schon wieder so alt, das geht nicht, ich muss schon wieder ganz nach vorne denken. Man sieht das ja auch bei Sammlern, es werden ja nicht nur Bilder von 2018 gesammelt. So, also woher dieser Stress, woher dieser Druck und dieses, es muss jetzt und wie, das Bild ist 3 Jahre alt und du hast das immer noch in der Galerie. Das ist ja auch gut, weil du arbeitest ja damit und gehört ja auch zu deiner Arbeit, es griffbereit zu haben und es bei Anfrage zeigen zu können. Aber da gehört immer was Entscheidendes dazu. Da gehört eben auch diese Vision dazu. Und dass man als Galerist an seinen Künstler glaubt und für ihn dann auch irgendwie ein Ort ist, an dem man diese Arbeiten erleben kann. Wie du sagst, die können hierher kommen, die Besucher können nach Werken fragen und dann kann es sein, dass du sie noch da hast und zeigst und diese Bereitstellung, das ist ja ein wahnsinniger Service, so für den Künstler, aber auch für den Kunden. Deswegen kann dein Job gar nicht hoch genug eingesetzt werden. In dieser schnelllebigen, ungeduldigen Zeit vergessen das aber häufig auch Künstler her.
Ja, klar. Entschleunigung. Ne?
Genau, das ist ganz wichtig. Entschleunigung. Mal langsamer jetzt, machen.
Wenn du jetzt dein Art Institute eröffnest, dann kann das ja auch ein Ort sein, in dem man entschleunigt. Entschleunigst du eigentlich auch mal? Also hört das irgendwie, wenn ich mich mit Menschen wie dir unterhalte, dann ist bei all dem, was wir versuchen, an vielleicht Wissen, was wir über die letzten Jahre aufgebaut haben, um das in Worte zu fassen, auch immer diese sehr irrationale Leidenschaft da drin. Glaubst du, dass das irgendwann mal weniger wird oder aufhört und du sagst, ich mache jetzt nur noch eine Sache?
Nee, ich glaube nicht. Das ist so, ja, man nimmt sich das vor, aber irgendwie sagt man sich, hey, mach mal langsamer und zack, erlebt man sich selber in dem Moment des Vorbereitens der nächsten Ausstellung oder des nächsten Projektes. Und nein, ich glaube, das ist eine Mentalität. Entweder macht man das oder man redet nur drüber oder man schimpft darüber, was andere alles nicht machen. Und wenn man sagt, machen, dann macht man einfach. Und da in dem Bereich ist wahnsinnig viel zu tun, immer noch. Und es sind viel zu wenig, die sich da wirklich engagieren. Das ist also gerade hier im hohen Norden, wenn man das so sagen darf.
Wann ist der Plan aufzumachen?
Ach, was denn eigentlich? Nein, also ich denke mal 2019.
Okay. Ja, das ist gut.
Aber ich bin da ganz entspannt.
Ja, das muss man auch sein. Rick, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Sonst haben wir, fand ich das sehr.
Ja, ich glaube, dass man noch mal ganz kurz, wenn wir es schon angeschnitten hatten mit diesem Ort, den wir mal so abstrakt so stehen lassen, das ist ja für mich genau der Punkt. Es gibt viele kreative Ideen und es gibt aber viel zu wenig Orte, an denen diese Ideen umgesetzt werden können und an denen und die dann auch nachhaltig an sowas arbeiten. Und darum ist das, glaube ich, ganz wichtig. Sowas in die Wege zu leiten, sowas umzusetzen. Und ich glaube, das ist richtig so.
Ja,
auch wenn es wahnsinnig viel Arbeit macht.
Ja, gut, aber irgendwer muss es ja machen.
Danke, genau, das sage ich jeden Tag. Irgendwer muss ja. Warum eigentlich? Ja. Aber irgendwer.
Und du bestrafst dich ja auch nicht damit jeden Tag, du stehst ja auch jeden Tag auf und arbeitest mit Dingen, die dir.
Ich habe das große Glück, ich darf jeden Tag dazu lernen. Ich habe jeden Tag mit Dingen zu tun, die mir aufrichtig Spaß bereiten. Und das ist was ganz, ganz Wertvolles. Ich werde nicht in eine Midlife-Crisis verfallen können, weil ich das Leben lebe, das ich leben wollte und nicht eine Version davon.
Das ist tatsächlich ein Privileg.
Ja, ja. Aber auch das wiederum bedeutet auch viel Verzicht. So ist ja nicht, ist ja kein Wunschkonzert. Es ist ja nicht so, dass man sich das so immer aussuchen kann, aber man kann ja so ein bisschen seinen Weg so gestalten. Und klar, es ist vieles Schönes möglich, aber wie gesagt, das gehört immer auf Verzicht dazu. Mhm. Ach, ganz einfach eigentlich.
Schönes Schlusswort eigentlich auch. Rick, ich danke dir, dass du hier warst.
Gern. Sehr, sehr gern.
Ich wünsche dir jetzt noch nicht so viel Arbeit, bis das dann alles soweit ist. Und dann sprechen wir uns ja vielleicht nochmal wieder, wenn wir mehr darüber reden können.
Das machen wir gerne. Und du zeigst mir jetzt den Hopback.
Ich zeig dir jetzt den Hopback. Alles klar. Genau. Das mache ich.
Super.
Okay.
Ciao, ciao.
Ciao.
Helium Talk.